Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Ich habe hier einen Briefumschlag und dieser Briefumschlag ist adressiert an die City Church Würzburg. Und ich lese euch den Brief jetzt vor. Liebe City Church in Würzburg, mit der Vollmacht im Hintergrund, die ich von Gott bekommen habe, warne ich euch. Überschätzt euch nicht, bleibt bescheiden und markiert in Glaubenssachen nicht den dicken Macker. Euer Körper hat viele Körperteile und da hat jedes Teil seine eigene Funktion. Genauso ist es auch mit der Familie von Jesus. Wir gehören alle zum selben Körper, weil wir zu Jesus gehören. Aber jeder hat eine andere Aufgabe. Und weil wir alle zu Jesus Christus gehören, brauchen wir auch einander. Gott hat durch seine Power einfach jedem eine andere Begabung gegeben. Einer kann zum Beispiel voll gut prophetische Worte von Gott hören. Das sollte er nutzen, wenn er sicher ist, dass diese Worte auch echt von Gott kommen. Jemand anderes hat vielleicht die Begabung, anderen ganz praktisch zu helfen. Also soll er das tun. Kann einer gut geistliche Sachen erklären, dann los damit. Und wenn jemand eine Begabung darin hat, Leute zu ermutigen, sollte er auch damit durchstarten. Wer kohletechnisch fett gesegnet ist, sollte davon abgeben, aber sich bloß nichts drauf einbilden. Wenn jemand gut organisieren kann, sollte er sich mit dieser Gabe voll für die Gemeinde einsetzen. Und wer kranken und alten Menschen hilft, sollte dabei auch immer gut gelaunt bleiben. Absender, euer Paulus.
Lukas, könntest du mir diese Flipchart hier hoch... Ruhig vorne hoch. Gut, kannst auch so machen. Das finde ich immer so riskant. Danke dir. Lukas wusste noch nichts davon, aber weil da jetzt in dem Text gerade was von praktischer Hilfe und so... Die meisten von euch haben wahrscheinlich schon mal irgendwann diese an Sie gerichtete Frage gehört. Brauchen Sie oder brauchst du dafür eine Rechnung? Ist klar, worum es da geht, ne? Wenn man das gefragt wird. Wenn man sagt nein, dann ist der Preis, der einem dann genannt wird, in der Regel niedriger, als wenn man gesagt hätte, ja, ich brauche eine Rechnung. Denn ohne Rechnung verdient der Staat, und ich sag mal, das ist jetzt hier der Staat, der verdient nichts an eurer kleinen Transaktion. Und das klingt sehr verlockend, weil man hat ja nicht viel, ne? Und wofür würde der Staat das wohl ausgeben? Bitte macht das nicht. Also das ist jetzt ein kleiner Appell. Wenn ihr was anzubieten habt, dann fragt diese Frage nicht. Und wenn ihr sie gefragt werdet, dann antwortet mit Ja. Warum das aber so verlockend ist, Nein zu sagen und das ohne Rechnung zu machen, es ist manchmal schwer einzusehen, warum man der Allgemeinheit was geben soll, wenn man selber doch nicht so viel hat und überhaupt, es ist ja nicht leicht und so. Und was macht die Allgemeinheit wohl damit? So. Normalerweise, so sind wir Menschen, tendieren wir stark dazu, erstmal irgendwie unseren eigenen Vorteil so ein bisschen zu sehen und nicht den von irgendwem. Also Steuern zahlen, das liegt uns nicht im Blut. Das machen wir schon, aber das war wahrscheinlich noch nie etwas, was Menschen gern getan haben. Im alten Rom gibt es eine schöne Geschichte, um genau dazu zu motivieren. Also es gab da eine. Man erzählte sich, dass in der frühen Republik das einfache Volk, die Plebejer sozusagen, irgendwie aufstanden und keine Lust mehr hatten, dem Senat irgendwie Steuern abzudrücken. Und das waren wohl irgendwie hohe Ausgaben oder was, fanden sie zu hoch. Jedenfalls hat man den Konsul Agrippa Menenius zu ihnen geschickt, um irgendwie sie da ein bisschen zu beruhigen oder zu gewinnen für die Sache. Und man erzählt sich jetzt also im alten Rom, dass es ihm gelungen war, indem er, dieser Menenius hier, ihnen eine Fabel erzählte. Und die Fabel geht so, ungefähr, den gibt es in weiß ich wie viel Variationen, aber ungefähr so sagt er, es war einmal ein Körper, der hatte verschiedene Teile. Und diese Körperteile waren irgendwie nicht so gut zu sprechen auf den Magen. Denn sie fanden, dieser Magen, den füttern wir dauernd, ne? Da schieben wir immer Essen oben rein, aber der beteiligt sich sonst an nichts. Der macht nicht so richtig mit, der alte Sack wird fett, der Magen, und tut sonst nichts. Und so hätten sich Hände, Mund und Zähne zusammengetan und gesagt, wir geben dem nichts mehr, wir lassen den verhungern. So, das war der Plan, und der Plan war natürlich ein dummer Plan, weil sich kurz darauf herausstellte, alle Körperteile irgendwie geschwächt wurden durch diesen Plan. Moral von der Geschichte, ernährst du den Magen, ernährst du dich selbst. Man erzählte sich im alten Rom, Menenius, dieser Konsul, habe mit dieser Fabel das Volk überzeugt. Geben wir dem Senat unsere Steuern, dann geben wir sie letztlich uns selbst. So, und der Aufstand sei vorbei gewesen. So, warum erzähle ich das? Diese Geschichte mit dem Magen und den Körperteilen, die hat Paulus im Hinterkopf, als er den heutigen Abschnitt des Römerbriefes schreibt, beziehungsweise seinem Schreiber diktiert. Und die Römer haben diese Geschichte, die war wirklich sehr bekannt, haben diese Geschichte im Kopf, als ihnen dieser Abschnitt so ähnlich wie euch eben vorgelesen wurde. Ihr habt jetzt vorhin so ein bisschen das Volksbibeldeutsch gehört, also einfach damit der Text mal ein bisschen so ist, als ob er an uns, dass du mal ein bisschen erlebst, wie ist das eigentlich, wenn du so einen Brief liest und du bist jetzt tatsächlich gemeint. Wir wären jetzt gemeint mit diesem Brief, so wie Paulus die Römer meinte. Ich lese ihn jetzt noch in einer etwas seriöseren Übersetzung vor. Aber ihr könnt mal darauf achten, wenn ich das vorlese, was der Unterschied ist zwischen dem, was Paulus hier sagt und dem, was die Römer im Kopf haben mit dieser Geschichte. Sie kennen diese Geschichte mit dem Magen und der da verhungert lassen werden soll. Und die Unterschiede, weil immer wenn man die Unterschiede bemerkt, merkt man, das ist das, was Paulus sagen möchte. Sonst hätte er einfach die Story vom Magen nehmen können. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Und wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorglich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Römer 12, die Verse 3 bis 8. So, ich bin mal ehrlich, was ich vorhatte, als ich den Text zwar schon kannte, aber die Predigt noch nicht vorbereitet hatte. Ich dachte, mit diesem Text kann ich euch wunderbar zum Mitmachen motivieren. So, nicht zum Steuern zahlen jetzt so, aber zum Mitmachen hier zum Beispiel. Ja? Das steckt ja in dem Text, ja, jeder ist wichtig. Jeder ist begabt, du wirst gebraucht, mach mit. Investier dich in die Gemeinschaft und hier, das wäre zum Beispiel eine. Ich hatte so ein bisschen den Plan, darum wird es heute wahrscheinlich gehen. So. Und dann fängst du irgendwann an und überlegst und arbeitest an dem Text und so. Und dann musste ich feststellen, leider ist das nicht das, worum es Paulus geht. Ist eigentlich nicht sein Punkt. Er will nicht zum Mitmachen motivieren, hat er auch nichts gegen. Aber das ist nicht das, warum er das hier schreibt. Ihm ist was anderes wichtig. Vielleicht habt ihr den Unterschied zur römischen Fabel bemerkt. Ein wichtiger Unterschied ist, die römische Fabel sagt, alle für den Magen, der Magen für alle, sozusagen. Und der Magen steht natürlich für die herrschende Klasse. Und man kann sich vorstellen, wie oft diese Geschichte wahrscheinlich für den Erhalt der herrschenden Klasse irgendwie missbraucht wurde oder vielleicht wurde sie sogar dafür entwickelt, sage ich mal. Aber Paulus sagt das nicht. Der sagt nicht alle für den Magen, der Magen für alle. Paulus sagt im Grunde alle für alle. Alle für alle. Hier steht nicht mal alle für Gott oder alle für Christus oder so. Paulus gebraucht dieses Bild ein andermal so ähnlich, dass er sagt, hey, wir sind der Leib, Christus aber ist das Haupt. Das ist auch nicht falsch, aber das ist nicht sein Punkt hier. Nicht mal alle für einen, sondern alle für alle ist hier sein Punkt. Es geht zum Beispiel, wenn man im Korintherbrief guckt, da bringt er das Bild auch mit dem Körper. Und auch da vergleicht man die beiden. Das ist immer irgendwie gut, wenn man das nochmal hat, dann die beiden vergleichen und an den Unterschieden bemerkt man, was ist hier sein Punkt und in dem anderen. Und man muss der Versuchung dann entgehen zu sagen, ach, alles ist richtig, schmeißen wir alles in einen Topf, dann hast du nur noch Brei. Es interessiert dich, was möchte er den Römern sagen? Und wenn man den Korintherbrief jetzt anguckt, dann sieht man, erstmal macht er da viel, viel mehr Worte mit dem Körper, viel längerer Text. Und dort beschreibt er ganz stark den Geist Gottes, der in uns ist und uns begabt. Und dort betont er, ja, wir sind alle verschieden, aber es ist ein Geist, der uns begabt. Und deshalb lebt Einheit. Das ist im Korintherbrief eigentlich der Fokus. Ja? Auch wenn ihr verschieden seid, bitte lebt Einheit. Auch schönes Thema, Einheit, ist aber nicht im Römerbrief sein Thema. Hier sagt er also weder, bitte mach mit, was ich gehofft habe, noch bitte lasst euch nicht entzweien, weil ihr so verschieden seid. Wir versuchen die Pointe nochmal klar zu kriegen. Was ist ihm denn hier wichtig? Und dann, wenn wir das klar haben, kannst du überlegen, macht das jetzt irgendwas mit mir heute? So, sagt mir das irgendwas? Wenn man einfach oben anfängt zu lesen im Text, dann zieht er ja erstmal, vielleicht erinnert ihr euch noch so ein bisschen, so einen Trumpf. Er sagt, in der Vollmacht, die mir gegeben, also er zieht so ein bisschen Kraft meines Amtes. Ja, so. Amt hätte er vielleicht nicht gesagt, aber er zieht schon mal so einen Trumpf, der ihm eine gewisse Autorität verleiht oder er will sie jedenfalls betonen und so ungefähr, ja, um zu sagen, das hier ist jetzt wirklich wichtig. Zur Erinnerung, die Römer kennen diesen Paulus nicht. Der war nie in Rom gewesen. Sie kennen von ihm vom Hörensagen. Wahrscheinlich ist man in der Gemeinde nicht so ganz sicher, was man von ihm halten soll, weil er sorgt auch ein bisschen für Wirbel in der christlichen Bewegung sozusagen. Er will sie aber demnächst besuchen und jetzt schreibt er diesen langen Brief, um schon mal zu klären, das ist, was ich denke, das ist, was ich lehre, dafür stehe ich. So. Okay. Und jetzt hier Kraft meines Amtes, das ist ihm also wichtig. Und dann sagt er, rufe ich jeden Einzelnen von euch auf. Er könnte ja auch sagen, rufe ich euch als Gemeinde in Rom oder so. Nee, das ist auffällig. Er sagt, ich meine jetzt gerade mal jeden Einzelnen. Also könnte jetzt sagen, heute bist du mal ganz persönlich gemeint. Ehrlicherweise sind erstmal die Römer im antiken Rom gemeint, aber wenn du das auf dich überträgst, bist du als Einzelner gemeint. Du und du und du. Ich fordere euch auf. Und zwar sagt er, ich fordere euch auf zu, das zeichne ich jetzt mal wieder hin, zu nüchterner Selbsteinschätzung. Also frag dich mal, was du von dir selber hältst sozusagen. Ich fordere euch auf zu nüchterner Selbsteinschätzung. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Und das ist sein Punkt. Nüchterne Selbsteinschätzung Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Darum geht es ihm. Man erkennt das auch daran, dass es im Griechischen ein Wortspiel ist. Das kann man aber im Deutschen nicht wiedergeben. Ich habe die Übersetzung gelesen, keine gibt das so richtig wieder. Das funktioniert auch nicht. Das Wortspiel ist, in dem Text, in dem Satz steckt viermal das Wörtchen denken. Also wenn du denkst, dass du denkst, dann denkst du so dieses, ja, aber das macht nicht denselben Sinn. Da steckt viermal das Wörtchen denken, das heißt phronein, und einmal am Anfang hyperphronein, das heißt dann zu hoch von sich denken, und am Schluss dann sophronein, das heißt vernünftig von sich denken, und dazwischen nochmal dieses kleine Wort phronein. Klingt im Griechischen da wahrscheinlich irgendwie interessant, kann man ins Deutsche irgendwie nicht so richtig mitnehmen. Aber an dem Wortspiel erkennt man schon, hier geht's ihm drum. Keiner soll höher von sich denken, als angemessen ist. Und das ist ja ein bisschen schade, finde ich, dass es das der Punkt heute ist. Weil der tritt ja fast ein bisschen auf die Bremse, so. Ne? Also vor allen Dingen, wenn du jemand bist, der sagt, ich möchte die Leute gern zum Mitmachen motivieren, sagst du jetzt, denk mal nicht so hoch von dir. Man könnte ja auch sagen, schöner wäre doch, denk mal ein bisschen höher von dir. Du kannst doch was, hey, bist ein Hammer-Typ, machst du mit? So, ist wie beim Körper, wird jeder gebraucht. So, das wäre viel motivierender. Aber offensichtlich ist das nicht sein Punkt. Wahrscheinlich, wenn man sich da so reindenkt, war Mitmachen überhaupt nicht das Thema. Das waren kleine Gruppen, da machte jeder mit. Die ganze Sache funktionierte gar nicht anders. Aber ein anderer Punkt war wohl der Punkt, nämlich, da gab es einige, die hielten sich schon für ziemliche Hammertypen. Denen musstest du das nicht sagen. Denen musstest du sagen, denk mal angemessen von dir. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Also das Thema heute ist sozusagen so eine gewisse Selbstbeschränkung. Halt mal Ball flach. Halte mal Maß. So, und dann kommt ein Satz. Da muss ich euch leider sagen, ich habe länger darüber nachgedacht, aber ich verstehe ihn nicht. Ich habe nicht rausgefunden, was er genau damit meint. Da steht Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Das ist übrigens auch nur eine der möglichen Übersetzungen. Also Maßstab soll irgendwie, an dem ich jetzt das irgendwie messe, soll irgendwie der Glaube sein. Erstmal denkt man, ja, was ist daran schwer zu verstehen? Ja, dann erklär mir mal, was das bedeuten soll. Also ich habe so gedacht, schön wäre, Paulus wäre jetzt hier. Und man könnte sagen, Paulus, kannst du ganz kurz mal, dieser eine Satz hier, was genau meinst du damit? Stell mir dann vor, wie Paulus sagt, ja, warte mal, das ist jetzt auch schon lange her, ne? Aber was habe ich? Also ich bin nicht drauf gekommen. Also wie kann man messen, ob man jetzt vernünftig oder zu hoch von sich denkt? Wie kann man das am Glauben messen? Man hat irgendwie so eine vage Vorstellung, aber irgendwie wird die auch nicht so richtig klar. Soll das heißen, je mehr man glaubt, desto höher kann man von sich denken? Ist das gemeint? Oder messe mal dein Potenzial am Glauben? Aber was soll das genau heißen? So, ich mache das bei so Sachen so, vor allen Dingen, wenn ich dann mal eine Stunde lang nachgedacht habe, zu sagen, ach, weißt du was, verstehe ich nicht, lasse ich einfach liegen. Es gibt genug in dem Text, was ich verstehe, und das reicht meist auch für die nächste Woche. Also gehe ich einfach weiter. Vielleicht habt ihr ja dann irgendwie Gedanken. Denn die Grundidee ist schon klar. Denk angemessen von dir und was du bist im Verhältnis mit anderen. Und jetzt erklärt er das mit diesem Körper. Und den könnt ihr ja so langsam hier schon so erkennen, ne? Es ist wie bei einem Körper, er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen jeder doch seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Jesus Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Also, ihr seid verschieden. Zweitens, ihr braucht einander. Und übrigens, niemand ist übergeordnet. Wenn du das klar hast, ihr seid verschieden und ihr braucht einander, dann schätzt du dich vernünftig ein. Und das macht er dann an 7 Beispielen klar, und die würde ich jetzt nochmal beleuchten, diese 7 verschiedenen Beispiele. Ich weiß nicht, ob er damit erschöpfend alles beschreibt, aber ich habe so für mich das immer mal verglichen mit einer Gesellschaft und überlegt, diese Beispiele, die Paulus nennt, was sind die eigentlich in einer funktionierenden Gesellschaft? Und tatsächlich hat man das Gefühl, die wichtigsten Bereiche benennt er irgendwie. Ich hoffe, das wird gleich klar. Jedenfalls, jedes dieser Beispiele, bei denen betont er aber immer wieder, denk vernünftig, angemessen von dir. Okay, dieses angemessen von sich denken, wie gesagt, ich finde das fast ein bisschen blass. So, ich weiß gar nicht, du denkst wahrscheinlich, ja, das ist schon richtig. Was soll ich jetzt damit machen, so genau? Vielleicht ändert sich das ein bisschen, wenn du die Beispiele jetzt hörst. Und ich habe gedacht, ich glaube, Paulus beschreibt hier so ein bisschen eine Kultur, wie das sein könnte in einer Gesellschaft oder jetzt eben in einer Kirche oder sonstigen Gemeinschaft. Und ich dachte, wenn wir zusammen so eine Kultur abbilden würden, wo jeder weiß, ich bin wichtig und ich brauche die anderen, dann ist das was ziemlich Schönes. Mein Appell lautet also heute nicht, mach mit, sondern lasst uns gemeinsam so eine Kultur leben. Und die wird jetzt ein bisschen farbig, wenn er diese Beispiele beschreibt. Also 7 Beispiele. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens, das ist er hier oder sie, hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Die Gabe, prophetisch zu reden. Ich versuche mal eine einfache Definition. Einfach geht gar nicht, aber ich versuche das mal zu sagen, was das sein könnte. Jemand hat was zu sagen, was, wenn er es sagt oder sie sagt, wie so eine Tür zur Zukunft Gottes öffnet. Und zwar nicht eine weit entfernte Zukunft in der Regel, sondern eher eine Tür zu morgen. So. Und das, was er oder sie dazu sagen hat, das können sich die anderen nicht selbst sagen irgendwie. Aber wenn sie es hören, merken sie, oh ja, da öffnet sich eine Tür. Das ist irgendwie weise, das ist irgendwie richtig. Lass uns da hingehen. So, vielleicht kann man sagen, in einer komplexen Welt, da kannst du nicht einfach nur mit deinem Verstand vorausdenken und dann den richtigen Weg finden. Das ist wichtig, aber es braucht in einer komplexen Welt manchmal auch sowas wie Mut oder Intuition oder Versuch, Try and Error. Jemand, der sagt, Leute, ich glaube, das ist jetzt dran. Und dann habe ich gedacht, in der Gesellschaft, wenn man das jetzt auf eine Gesellschaft überträgt, wo ist diese Rolle angesiedelt? Und mein Gefühl ist, vielleicht in der Kunst. Oder in den Medien. Journalisten oder Poeten, klingt ja schon wie Propheten, ne? Also Maler, Künstler, Sänger, Kabarettisten, vielleicht auch Exoten. Ich habe dann gedacht, man könnte mal überlegen, ob das vielleicht auch andere Kulturen sind, die irgendwie anders auf das gucken, was wir machen und sagen, Leute, also hier ist aber ein blinder Fleck bei euch. So. Also vielleicht, ich sage so Dinge, damit ihr mal vielleicht ein bisschen den Kopf weiterkriegt, was ist hier gemeint mit, oder was hier kann hier vielleicht gemeinsam mit prophetischem Reden. Leute, die eine Tür öffnen zur Zukunft Gottes. So, jetzt geht's aber bei Paulus um die angemessene Selbsteinschätzung. Und jetzt kommt das nochmal. Er sagt, mach das, sag, was du denkst, aber tu es in Übereinstimmung mit dem Glauben. Da ist er nochmal. Also ich dachte, so leicht komme ich nicht raus. Ich muss nochmal darüber nachdenken, was könnte das bedeuten? Und vielleicht meint Paulus ja sowas, aber ich sage jetzt vielleicht, ne? Vielleicht geht es ja beim Maßstab des Glaubens um das, worum es beim christlichen Glauben denn im Kern geht, also der Inhalt. Und was wäre das? Ich habe gedacht, naja, im Kern müsste man ja sagen, der christliche Glaube betont, Gott liebt dich. Das ist schon sehr, sehr zentral. Das macht der christliche Glaube ganz groß. Du bist ein geliebter Mensch. Jeder ist geliebt von Gott. Du bist ein Geschöpf. Du bist nicht einfach zufällig da. Und dieser Schöpfer, der gab sich selbst sogar auf für seine Schöpfung. Also der christliche Glaube macht den Wert des einzelnen Menschen unheimlich groß. Genauso gehört aber zum Kern des christlichen Glaubens, dass dann gesagt wird, daraus folgt allerdings, dass du andere liebst. Daraus folgt, dass dir andere sehr wertvoll werden. Also Nächstenliebe. Ich würde sagen, wenn man es eindampfen müsste, müsste man sagen, naja, das ist so grob, was der christliche Glaube sagt. Gott liebt dich, deshalb lieb andere. Und könnte das ein Maßstab sein für, wie wollen wir über uns selbst und über andere denken? Ich habe gedacht, man könnte es vielleicht so hinschreiben, diese Kultur. Du bist wichtig. Die anderen sind wichtig. Und noch richtiger wäre wahrscheinlich zu sagen, sind dir wichtig. Du bist wichtig und die anderen sind dir wichtig. Würde das als Maßstab taugen? Wenn ich jemand bin, der das Gefühl hat, zu wissen, wo es lang geht, dann bin ich wichtig. Aber es geht dabei nicht um mich. Übe das in, wie sagt er, übe das dem Glauben gemäß aus oder so, sagt er. Also vielleicht taugt das ja als Maßstab. Das würde jedenfalls eine Kultur beschreiben, die großartig wäre, sie zu leben. Du bist wichtig, ohne dich geht's nicht, das sehen wir, das schätzen wir wert, das sagen wir dir sogar manchmal, wenn wir so richtig aufmerksam sind. Aber es geht hier auch nicht um dich. Beides ist nötig festzuhalten. Jedem geht's um die anderen. So irgendwie. Jetzt kommen drei Beispiele von ihm. Die fasse ich so zusammen, weil er sagt bei denen eigentlich nicht mehr, dass, wie man die jetzt richtig in einem richtigen Verhältnis irgendwie anwenden soll. Er sagt einfach, wenn das so ist, dann mach es. So. Wenn du irgendwas praktisch kannst, mach es. Wenn du gut darin bist, anderen was beizubringen, mach es. Wenn Seelsorge dein Ding ist, also wenn sozusagen du anderen hilfst, seelisch auf die Beine zu kommen, dann mach es. Mach deins, aber es ist wichtig im Kopf zu behalten, dass es dabei nicht um dich geht. Also nochmal kurz zu diesen drei Dingern. Sagen wir der Praktische hier irgendwo. In der Gesellschaft wäre das vielleicht sowas wie der Bereich der Wirtschaft. Ja, da wird nicht geredet, da wird gemacht. So. Einer in einer Gemeinschaft wie unsere jetzt, einer schreibt Lieder, okay. Könnte man vielleicht in diesen Bereich von vorhin sagen, so Kunst. Aber ein anderer, der baut eine Gitarre, das haben wir hier nicht, aber der baut hier auf. Ein anderer baut eine Trockenmauer drüben, bei den Teens brauchen wir übrigens eine. Ein anderer räumt bei der Freizeit um 5 Uhr morgens die Cocktailbar ab und räumt diese klebrigen Flaschen und noch ins Auto. Jemand entwickelt ein Logo, jemand baut ein Regal da hinten, also dieses das Praktische. In einer Gesellschaft vielleicht die wirtschaftlichen Prozesse, da wo was getan wird. Paulus nennt dann die Akademiker sozusagen. Ja? Er sagt Lehrer. In der Wirtschaft wären das vielleicht die Akademiker, die sich ganz wichtig da vorkommen, ist jetzt böse, ne? Aber und der Unternehmer sagt, naja, also wenn nicht Leute wie wir Steuern zahlen würden, dann gäbe es eure Uni gar nicht. Irgendwie so. Beide sind wichtig. Der Lehrer, also wenn das jetzt mal sowas wie Bildung und Wissenschaft in der Gesellschaft wäre, eine Gemeinschaft braucht Menschen, die anderen was beibringen. Und das ist auch in einer Gemeinde so oder in einer Kirche so. Und das Dritte ist die Seelsorger. Ich habe auch überlegt, was ist in der Gesellschaft das? Müssen wir wieder eine Farbe nehmen, ne? Was ist in der Gesellschaft das? Vielleicht sowas, was ist Religion sowas in der Gesellschaft? Die Psychologen? Vielleicht auch einfach Freizeitgestaltung. Also das machen wir doch für unsere Seele. Sport, vielleicht können wir das alles da reinpacken. Oder Familie, also wo Menschen nicht alleine sind. So. Wie gesagt, ich nenne so Vergleiche, dass du dich vielleicht ein bisschen leichter in diesen Worten wiederfinden kannst, die Paulus hier nennt. Leute, die Leuten gut tun. Leute, die Leute begleiten. Leute, die die Seele anderer aufrichten, durch was auch immer. Und dann nennt er noch drei zum Schluss. Und da sagt er jetzt wieder jeweils dazu, wie die richtige Haltung wäre. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Geld. Da brauchen wir keinen Vergleich, das ist in der Gesellschaft dasselbe, habe ich gedacht. Wenn du Geld hast, dann hilf damit. Ist wichtig, Geld ist wichtig, keine Frage, auch in der Kirche. Natürlich kann Geld unheimlich viel. Vielleicht hat einer wenig Zeit, aber was du kannst, ist etwas finanzieren, weil du sagst, die Ressource Geld, die ist bei mir tatsächlich weniger knapp als meine Ressource Zeit. Super. Aber das braucht Charakter. Nämlich die Größe, Geld nicht manipulativ einzusetzen oder Abhängigkeiten zu schaffen. Also mach auch das für andere, nicht für dich. Wer Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Ich glaube, ich habe nicht mehr so viel Farben, ist auch egal. Wer Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wenn du eine Leitungsfunktion hast, das Wörtchen, was da steht, was hier Hingabe ist, im Griechischen steht da Fleiß. Tu es mit Fleiß, wenn du eine Leitungsfunktion hast. Im Bereich der Gesellschaft wäre das wohl die Politik oder so. Und die soll im Sinne des Volkes arbeiten und sie soll dabei fleißig sein? Ja, schätzt du bei Leuten, die Macht haben, auch, wenn du merkst, die sind sich nicht zu schade irgendwie. Und denen geht's weniger um sich als um, keine Ahnung, meiner Chefin geht's weniger um sich als um unser Team und um unsere Unternehmen, um die Idee, um was auch immer. Und dafür setzt sie sich voll ein. Das macht schon was. Du bist wichtig, wenn du leitest, ja. Die anderen sind dir wichtig. Wichtiger als du selbst. Dann haben wir eine gesunde Kultur. In dem ganzen Bild steckt übrigens eine gewisse Kritik, also in dem ganzen Bild jetzt, eine gewisse Kritik an kirchlichen Hierarchien. Oder an so Leuten wie mir. Die Gefahr, dass sich Leute wichtiger vorkommen als andere, das macht Gemeinschaften sehr anfällig. Man könnte ja mal überlegen, gibt es Leute, wenn der oder die ausfielen, wow, dann wäre hier aber wirklich Holland in Not. Wenn das so ist, sind da Leute unersetzlich und denken das auch von sich. Wenn das so ist, ist das, kann man vielleicht nie ganz irgendwie abstellen, aber das ist ein, wie heißt der Typ von letztem, Nassim Taleb, letzter Sonntag, der würde sagen, das ist fragil. Das ist fragil. Wenn Gemeinschaften so personenzentriert sind, dann sollte man zumindest wissen, dass da eine Schwachstelle ist, Leute. Also in diesem Bild, jeder braucht jeden und keiner ist wichtiger als der andere, steckt eigentlich auch ein bisschen eine Kritik an unserem Tendenz dazu. Mir ist schon klar, ich will jetzt nicht, dass ihr eure Pastoren entlasst. Ne? Man stellt Leute an, die machen dann auch mehr und wenn die unter das Auto kommen, wäre schlecht, ist schon so. Aber ich sag mal so, gebt euren Leitern nicht das Gefühl, sie seien hier unersetzlich. Das Gefühl haben die gerne, aber es ist für sie auch nicht gesund. Vor allem nicht, je länger sie das Gefühl haben. So, ich komme zum Schluss. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Das wäre in der Gesellschaft irgendwie das Soziale, Gesundheitswesen, Medizin, so. Die Schwächeren oder die jetzt im Moment gerade Angeschlagenen wieder fit machen. Und die sollen, sagt er, fröhlich dabei bleiben. Irgendwie denk angemessen von dir im Blick und er sagt, macht es praktisch und sagt, bleib fröhlich dabei. Ich lese vermehrt davon, dass es zumindest in der gesellschaftlichen Branche, in dieser Branche der Medizin und des Sozialen mehrheitlich manchmal schwer ist, fröhlich dabei zu bleiben. Weil Leute sagen, das wird immer schwerer. Manchmal arbeiten Leute sogar gegen uns oder wehren sich oder parken unser Krankenwagen zu oder so. Wenn du jemand, jetzt bin ich nicht mehr bei der Gesellschaft, sondern in so einer Gemeinschaft wie unsere hier, wenn du jemand bist, so ein Helfertyp, und du bist irgendwie gar nicht mehr so fröhlich dabei. Du denkst manchmal, immer muss ich das alles machen. Leute ruhen sich da voll auf meinen Schultern aus und das nervt. Und ständig kriege ich Hilfsgesuche, ja, oder so, aber ganz selten Angebote mal. Oder ich fühle mich ausgenutzt oder keiner dankt mir. Also wenn du so dieses Gefühl hast, dann könnte es ja sein, vielleicht, Achtung, was ich jetzt sage, tut weh, aber Paulus ist auch nichts für Sensibelchen. Also dann könnte es ja sein, ob das vielleicht auch daran liegen könnte, dass du dich selbst überschätzt. Vielleicht bist du frustriert, auch deshalb, weil du meinst, es ginge nicht ohne dich. Und deshalb wird dieser Druck da immer größer. Ich habe gedacht, dann hör doch einfach mal damit auf. Erlaub dir das doch mal. Fröhlich kannst du das machen, dann, wenn du weißt, ja, was ich mache, ist wertvoll, aber es ist nicht mehr, als ich geben kann. Und ich rette hier auch nicht niemanden. Ich rette hier auch niemanden. Ich habe halt das und das kann ich. So. Das wäre vielleicht angemessen von sich denken. Fröhlich. Wenn du jemand bist, der anderen hilft, tu das fröhlich. So ungefähr. Was wäre das für eine Kultur, in einer Gesellschaft oder in einer Kirche zu leben, wo jeder weiß, ich bin wichtig, die anderen sind mir wichtig. Oder vielleicht sogar wichtiger. Und ich glaube, Kirche soll aus Gottes Sicht sowas wie eine Modellgesellschaft sein. Also wären wir die es irgendwie schaffen sollten, das zu leben. Jedem das Gefühl zu geben, du bist hier wichtig. Und das darfst du auch von dir selber denken. Die anderen sind mir wichtig. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.